Vielen, vielen Dank für dieses wirklich super, super wichtige Thema. Ich durfte einen kleinen Teil ja bei Torben auch schon mal mithören in einem Vortrag bei den Pädiatern, den wir zusammen auf einer pädiatrischen Tagung gehalten haben. Und ich finde es super wichtig, dass wir uns immer mehr Gedanken darüber machen, wie wir in solchen stressigen Situationen doch noch handlungsfähig bleiben. Also absolut großartig, dass ihr das aufgenommen habt. Vielen Dank. Und auch vielen Dank an Nadja, die zu uns in den Podcast gekommen ist und die wir, Paula und ich, gar nicht mehr einladen konnten, weil Torben es uns schon vorher weggeschnappt hat, als wir sie in Memmingen gesehen haben. Ganz liebe Grüße gehen raus.
Aber Nadja hatte noch ein paar Leute dabei. Das Codewort für Peak Performance Under Pressure ist Steven, angelehnt an Stephen Hearns, der das ganze Konzept, also ein schottischer Notfallmediziner, der das ganze Konzept aufgebaut hat. Und den ich kennenlernen durfte bei dem Kurs, den ich hier in Deutschland besucht habe. Er war nämlich live vor Ort. Und
Ich auch. Und das ist ein ganz cooler Typ. Und er hat auch ein ganz großartiges Buch geschrieben. Kann ich
ja,
auch
und er
sehr
hat einen
empfehlen.
super guten Akzent. Ja.
Englisch oder Deutsch?
Schottisch. Also er spricht
Schottisch
Englisch.
Englisch? Schottisch Englisch oder Schottisch Deutsch?
Gut.
Kein Schottisch Deutsch.
Kommen wir zu der Perle aus Marc Weihnachts Büchern und diesmal aus 101 Rettungsdienstperlen. Und da habe ich mitgebracht: Nicht helfen, es ist schon schwer genug. Steht da so drinne, und
Großartig.
da
Torben hat eine besondere Beziehung zu diesem Spruch.
ich habe eine besondere Beziehung zu diesem Spruch, die habe ich aber schon oft genug erzählt, aber ich finde, es drückt ja auch was aus, weil es ist ja tatsächlich so, dass ungefragte Hilfe ist oft störend. Also stört mich oft. Und wie sagt man, der Weg zur Hölle ist gepflastert mit guten Vorsätzen oder gut gemeint ist nicht.
Ist nicht gut gemacht.
Ja.
Und
Das
Ratschläge
Gegenteil
sind
von
auch
gut ist gut
Schläge.
gemeint.
Was?
Oh, der ist gut.
Ja.
Das
Also,
Gegenteil von gut ist gut gemeint oder
ja.
Ratschläge sind auch Schläge?
Genau. Also, man sollte, wenn man helfen will, das steckt, glaube ich, auch mit drinne, man sollte fragen, ob Hilfe erforderlich ist. Und nicht einfach immer proaktiv
Machen.
helfen. Und wenn man die Antwort, nein, ich brauche keine Hilfe, dann ist das auch in Ordnung. Das ist, glaube ich, etwas, was man daraus ziehen kann.
Es hat ja auch noch den Aspekt, dass man im Zweifelsfall, nur weil jemand gerade vielleicht ein bisschen zögerlich ist und sich Gedanken macht, dem anderen dann eine Maßnahme wegnimmt. Sowas hatte ich im OP mal, dass ein sehr forscher Medizinstudent einer eher sehr schüchternen Kollegin in der Pflege den Zugang wegnehmen wollte, weil er irgendwie meinte, komm, ich mach das schnell. Und das fand ich sehr, sehr problematisch. Ich habe es zum Glück mitgekriegt und habe es, ja, diese Situation klären können, aber das war nicht cool. Der meinte es gut.
Das ist ja genau das. Meistens ist es ja gut gemeint, aber es ist halt nicht immer dann gut für die Situation. Deswegen einmal fragen, darf ich dir helfen oder kann ich dir helfen? Oder also, ich glaube, die Frage macht schon viel als dieses einfach Handeln. Und da muss man sich gerade auch als Vorgesetzter, Vorgesetzte oder Erfahrener umso mehr zusammenreißen, dass man nicht einfach agiert, sondern auch die Jüngeren machen lässt, bis sie Hilfe einfordern, beziehungsweise ja, irgendwann, wenn sie es gar nicht einfordern, muss man vielleicht auch agieren. Aber ja. Genau.
Was ist die lebensrettende Maßnahme der Druckinfusion?
Weiß ich nicht.
Gib sie demjenigen in die Hand, der sonst am meisten Schaden anrichtet.
Ich finde diese Perle besonders schön, weil das ja nicht nur auf unsere KollegInnen zutrifft, sondern auch auf unsere PatientInnen. Ich glaube, wir sind sehr häufig sehr schnell dabei, Leuten also gerade so auf der Intensivstation, wenn es den Leuten wieder besser geht und sie ihre Autonomie zurückerlangen, den Leuten Dinge wegzunehmen und Dinge für sie zu tun, weil es bei uns halt viel schneller geht und wir sie in dem Moment vielleicht, weil wir eben nicht lange kritisch krank waren, besser können, schneller können. Und ich glaube aber, dass wir auch da sehr, sehr vorsichtig sein sollten, weil wir Menschen ihre Autonomie damit wegnehmen und ihnen eine Chance wegnehmen, Dinge zu üben, die sie ganz dringend üben müssen.
Ja. Und wir kommen zum Lieblingsfehler. Es ist ein rettungsdienstlicher Lieblingsfehler, den hat Jessie mir geschickt. Und Jessie war, als der Fehler passiert ist, Rettungssanitäterin auf dem Rettungswagen. Und es war ein relativ anstrengender Tag, es war viel los. Und dann ging der Melder und auf dem Melder stand pädiatrisch 3 Monate Anaphylaxie. Rettungshubschrauber schon im Anflug. Anfangszeit waren 15 Minuten, Einsatzort war ein Einfamilienhaus und die kamen relativ zeitgleich mit dem RTH ins Haus und beim Reinkommen haben sie Gott sei Dank schon gehört, okay, das Kind schreit, erste Erleichterung. Und sind ins Wohnzimmer und haben das weinende Kind auf dem Arm der Mutter gesehen und Hautkolorit rosig, Gesamttonus war ganz gut. So von der Ersteinschätzung, pädiatrische Gesundheitsuntersuchungsdreieck. Und genau, und es war auch vigilant, es hat geschrien. Notarzt hat seine Untersuchung begonnen und das Kind erstmal aus dem Arm der Mutter genommen, was die Situation leider bei einem 3 Monate alten Kind weiter eskaliert hat. Für alle Beteiligten, für das Kind wahrscheinlich vorneweg. Der Notsan vom Rettungshubschrauber meinte, wir brauchen hier aber noch einen Zugang für eine Anaphylaxie, wenn wir das behandeln wollen. Dann war das mit dem Zugangsanlage beim 3 Monate alten Säugling relativ schwierig. Es wurden mehrere Versuche und alles war frustran. Und dann passierte es noch, dass das Ganze unterbrochen wurde, weil der Rettungshubschrauber die Frage kam, seid ihr abkömmlich? Wir haben hier eine Reha und haben keinen anderen Notarzt. Und dann ist der Rettungshubschrauber wieder abgeflogen.
Das finde ich geht gar nicht. Entschuldigung.
Ja. Naja.
Ja.
Und dann hat ihr Kollege, der in dem Moment die Situation ganz gut scheinbar eingeschätzt hat, das übernommen und hat am Ende das Kind mit der Mutter zusammen ohne Zugang ins Krankenhaus gebracht. Am Ende schlafen.
Ja.
Und wie ist das Ganze passiert? Das Kind hatte nichts, zumindest nichts Lebensbedrohliches. Und wie ist der Fehler passiert? Im Nachhinein war es so, hat sie die Mutter in der Notaufnahme gefragt, wie ist denn das alles zustande gekommen? Das ist vorher gar nicht passiert, diese Frage. Warum haben sie überhaupt den Notruf gewählt? Und da hat die Mutter gesagt, das Kind hat heute eine Impfung gekriegt und dann hat es den ganzen Abend nur geschrien. Und dann habe ich Angst gekriegt und habe ich den Notruf gewählt. Und der Disponent hat daraus gemacht Anaphylaxie. Obwohl es sonst keine Gründe für eine, also keine Hinweise auf eine Anaphylaxie gab. Ja, und der Fehler ist natürlich auf vielen Ebenen, wir haben einfach wenig Erfahrung mit Kindernotfällen. Das ist sicherlich ein Punkt. Und gerade als Rettungssanitäterin, klar kann man auch viele, viele Jahre Rettungssanitäterin sein, aber es ist im Rettungsdienst ja doch noch eher noch seltener. Dazu kommt, glaube ich, was die Leitstelle gemacht hat, sogenannte Primacy-Effekt. Also wenn wir eine frühe Information kriegen, dann ankert die sich in unserem Gehirn fest und später kommende Informationen werden für uns als nicht so wichtig erachtet. Und das heißt, da kommt die Information Anaphylaxie und das, also jetzt, was ist mit der Rettungshubschrauberbesatzung gewesen? Die hatten diese Information und haben dieses vital, völlig normale Kind ignoriert, beziehungsweise deren Gehirn hat das ignoriert und hatte halt ihre Arbeitsdiagnose schon und die sind da halt nicht mehr rausgekommen.
Also Fixierungsfehler.
Genau, Primacy-Effekt ist eine Form von Fixierungsfehler. Ja. Gleiche Effekt, also wenn man es psychologisch betrachtet, könnte man sagen, ist Anker-Effekt. Also wenn der Anker einmal gesetzt wurde, dann kommen wir da halt nicht mehr so schnell wieder raus. Ist ein ähnlicher psychologischer Effekt. Beides sind Formen von Fixierungsfehlern. Aber klar, ganz klarer Fixierungsfehler. Dieses Kind brauchte keinen Zugang. Und das ist, glaube ich, der Hauptfehler, der hier passiert ist. Ja.
Aber gerade wenn du in der Situation dann sagst, okay, ich gehe davon aus, dass das Kind eine Anaphylaxie hat, was ja der Notarzt offensichtlich getan hat, und ich gehe davon aus, dass dieses Kind oder ich denke, dass dieses Kind einen Zugang braucht, dann in dieser Situation zu sagen, ja, okay, das klappt jetzt nicht, alles klar, ich mach's mir jetzt leicht und fliege jetzt woanders hin, das finde ich halt irgendwie problematisch. Und natürlich, wenn das Kind komplett Vitalwerte stabil ist und man das im Team besprochen hat, da weiß ich nicht, wie es abgelaufen ist. Ne? Das ist genau. Ja jetzt alles
die
nur... Gibt die
Fallbeschreibung
nicht her.
Keiner war dabei.
Genau,
keiner
deswegen.
Keiner war dabei und niemand weiß, wie viel Druck von außen darauf aufgebaut worden ist, dass der Notarzt den
Einsatz. Genau, aber das ist ein Problem, weil ich finde nicht, dass nur die Leute, die gerade in der Situation sind, das entscheiden dürfen und nicht die Leitstelle von außen. Und ich habe selber schon in der Situation... war selber schon mal in der Situation, wo ich gedacht habe, ja, ich bin hier aber eigentlich noch, um mich juristisch abzusichern, muss ich hier noch ein Protokoll schreiben. Das ist natürlich gütermäßig nicht ganz so wichtig wie jetzt ein hochbedrohlicher Notfall in der Nachbarschaft. Aber ja, du bist halt irgendwie in einer blöden Situation, wenn du irgendwo noch nicht fertig bist mit deinen Maßnahmen. Also
du bist ja
erst, ich schwierig.
Du bist ja erstmal verantwortlich für den Patienten, aber, den du hast.
Mh.
Und
nicht genau.
Den potenziellen.
Nicht für andere.
Nicht den potenziellen Patienten, der noch kommen kann. Natürlich hast du irgendwie eine Garantenstellung, aber du musst erstmal dich um den zu Ende vernünftig kümmern. Jetzt hoffen wir mal, dass da ordentlich kommuniziert wurde und gefragt wurde, hier kriegt ihr das alleine hin. Dann fragt man sich halt, ob im Team vernünftig gesprochen wurde. Also sowas wie, wir gehen jetzt hier davon aus, das ist eine Anaphylaxie. Vielleicht hätte sich dann ja auch eins der Teammitglieder gemeldet und gesagt, hier, also für mich sieht das hier gerade nicht so aus. Ich meine, die waren ja zumindest zu viert vor Ort.
Und bei einem 3 Monate alten Kind ist ja auch nochmal die Frage, was kriegt das jetzt gerade zu essen? Also, dass man da schon mit Beikost angefangen hat, ist ja relativ...
Nee, es war die Impfung. Die Impfung hat das getriggert.
Ach so, die Impfung wäre der Trigger gewesen für die Anaphylaxie.
Also das hat zumindest bei der Leitstelle das ausgelöst. Ja gut, wie die Leitstelle,
gut.
Am Morgen eine Impfung, abends hat das Kind nur geschrien.
Ich würde sagen, das ist keine Typ-1-Reaktion.
Ich würde gerne noch kurz diskutieren, ob 3 Monate altes Kind mit Anaphylaxie oder grundsätzlich Patient mit Anaphylaxie der erste Trigger ist, der Patient braucht einen Zugang. Weil in meinem Kopf ist der erste Trigger, da muss Adrenalin in das Bein.
Ja.
Ja, das ist.
Bin ich vollkommen bei dir.
Absolut. Also medizinisch auch noch fragwürdig, hast du absolut recht.
Weil wenn ich finde, der Patient ist so krank, dass der einen Zugang braucht, also dass der dann, wie soll ich sagen, weiter unten in meinem Versorgungsalgorithmus braucht, ein Patient, der Adrenalin in sein Bein bekommen hat und den ich transportieren möchte, möglicherweise auch noch mit dem Hubschrauber transportieren möchte, dann vielleicht schon einen Zugang. Aber was ich nur sagen will, ist, der erste Impuls, der Patient ist schlecht und braucht einen Zugang, ist, finde ich, bei der Anaphylaxie einfach der falsche Impuls.
Und, und jetzt kann man das ja noch weiterspinnen, um es jetzt aufs Medizinische von dem Fixierungsfehler wegzukriegen und sagen, wenn man so sagt, dass das Kind oder der Patient, die Patientin braucht unbedingt einen Zugang, dann muss man es ja auch konsequent sagen und sagen, okay, wir gehen jetzt auf einen IO-Zugang.
Mhm.
Also wenn das hier IV nicht klappt, 2, 3 Versuche und wir davon ausgehen, das braucht jetzt wirklich einen Zugang, dann muss es halt IO sein.
Ja.
Also, oder wir müssen hinterfragen, ob es wirklich einen braucht. Wenn wir sagen, IO ist zu invasiv, kann man auch diskutieren, ob es wirklich so invasiv ist, aber ihr wisst, was ich meine. Ja.
Ja. Mhm. Aber vielen Dank fürs Schicken dieses Lieblingsfehlers. Ich glaube, das ist auch wieder einer der Klassiker. Vor allem, wenn auf dem Melder steht Reanimation und dann ist es keine. Oder wenn auf dem Melder eben steht Anaphylaxie und dann ist es keine. Ich finde, man ist schon recht geprimed. Und ich war neulich wieder in der Situation, wo wir, wenn auch sehr kurz, einen Patienten reanimiert haben, der schon eine Totenstarre hatte. weil wir einfach alle in unserem Kopf so sehr in diesem Reha-Algorithmus drin waren und halt zur laufenden Reha dazu kamen, dass wir erstmal alle ein paar Minuten gebraucht haben, bis wir verstanden haben, dass dieser Patient längst mausetot ist.
Mhm. Klassische Andre-Animation.
Ja, da, was das angeht, man weiß ja immer nicht, was besser ist. Und ich glaube, es gibt auch keine Daten dazu, aber Notfälle auf Meldern doch sehr grob halten. Es gibt hier sogar das Konzept einfach nur internistisch 1, 2, 3, chirurgisch 1, 2, 3 oder doch konkreter. Ich weiß immer nicht, womit tut man sich einen größeren Gefallen.
Mhm. Ja. Also ich fühle mich da voll abgeholt. Also ich ganz, ganz häufig habe ich das Gefühl gehabt, dass ich mich durch dieses Meldebild habe in eine Richtung, auch in meiner Fragestellung, in meinem Erstangriff lenken lassen, was retrospektiv halt total falsch war und es viel besser gewesen wäre mit einem ohne Hintergrundwissen, was geschildert worden ist, neu in die Situation reinzugehen und die richtigen Fragen zu
stellen. Jein. Weil je nach Situation, je nachdem auch wie gewachsen ich mich dem Meldebild fühle, zu dem ich alarmiert werde, gerade wenn es jetzt eben um Kindernotfälle geht, wo man möglicherweise ja vielleicht nochmal irgendwelche Normwerte nachgucken will, Tubusgrößen nachgucken
absolut
will, sowas finde ich
ganz klar,
sehr, sehr cool, wenn ich schon vorher weiß, in welche Richtung könnte es grob gehen, sodass ich die Anfahrt, die bei uns teilweise sehr, sehr lang ist, einfach sinnvoll nutzen kann für mich.
Absolut.
Absolut richtig. Ja, vollkommen richtig. Aber nichtsdestotrotz, dann aber auch, wenn ich mich dann damit beschäftigt habe und schon durchgegangen bin, wie viel Valium brauche ich für den Fieberkrampf, wie viel oder brauche ich überhaupt Valium oder brauche ich dann einfach vor Ort einmal reevaluieren, stimmt das Meldebild?
Mhm. Das ist immer, 100%.
Ja, genau. Ja.
Immer einmal kurz aus der Situation heraustreten und von außen drauf gucken, ne?
Ja, genau. Ja. Und zurücknehmen, das ist ja ganz wichtig. Nicht mit dem sozusagen gleich den Rucksack aufreißen und das so, wie es im Auto besprochen war, wir brauchen das und das und das und das, sondern einmal zurücknehmen, kurz zuhören und wirklich dann zuhören, was sind die Symptome.
Ja, für alle, die sich gerade kurz gefragt haben, was ist nochmal Valium? Ist es wirklich Diazepam? Ich musste es gerade nachgucken, weil ich immer nur Wirkstoffe benutze.
Ich auch. Ich auch.
Alles gut.
Ich finde auch, das, was Jan gesagt hat, ganz wichtig. Zuhören und gucken und seinem Bauchgefühl vertrauen. Weil ich glaube, wir haben alle, gerade wenn man das nicht erst seit gestern macht, hat man zunehmend einfach ein Bauchgefühl dafür, ist dieser Patient jetzt gerade kritisch oder ist er nicht kritisch? Und man kann das natürlich im Verlauf, kann sich das ändern, der Patient kann sich ändern und auch wenn man mehr Informationen hat, kann sich dieses Bauchgefühl ändern. Aber ich finde, dieser erste Eindruck ist schon sehr, sehr wichtig.
Ja, und man darf ihn auch formulieren in beide Richtungen. Man darf sagen, also dieser Patient ist kritisch, das wird ja mittlerweile auch viel gelehrt. Man darf aber auch sagen, okay, das ist für mich jetzt hier gerade nicht kritisch.
Ja.
Einfach um sein Team und um dem Team auch Möglichkeiten zu geben, das eigene mentale Modell zu korrigieren. Also vielleicht sieht ja auch wer anders ist als kritisch. Genau. Oder man korrigiert halt die des Teams. Also ich glaube, dass die Formulierung wichtig ist, drüber zu reden, was sehe ich hier gerade. Oder auch, ja. Aber ich glaube, bevor wir jetzt wieder zur nächsten Abschweifung gehen, kommen wir.
Abgeschwurft oder abgeschwarft?
Würde ich sagen, ist Fixierung das vierte Codewort für den Lieblingsfehler. Und damit sind wir am Ende dieses Podcastes. Und ich möchte erstmal Danke an die lieben Menschen sagen, mit denen ich den Podcast hier aufnehmen durfte. Ich freue mich immer wieder, Zeit mit euch zu verbringen, auch wenn es nur digital ist. Und dass wir dieses Projekt so lange Zeit zusammen machen können. Dann,
wir haben dich auch lieb.
Dann kommen wir zu unserem üblichen Schlusssermon. Wenn euch gefallen hat, was ihr hört, dann lasst uns doch ein Herzchen auf dieser da oder einen Stern in allen anderen gängigen Podcast-Plattformen. Gebt uns Kommentare diskutiert mit uns, damit wir voneinander was lernen können. Wenn, werft uns was in den Hut, um das Projekt zu fördern und unsere laufenden Kosten jetzt auch noch einen Podcast-Hoster zu tragen. Das könnt ihr machen, indem ihr auf unsere Homepage geht, www.pin-up-dogs.de und dort über den Fördern-Button, was immer ihr für richtig haltet, uns in den Hut werft. Wenn ihr die CME-Punkte mit den 4 Codewörtern, die ihr jetzt hoffentlich habt, in Anspruch nehmt über unseren CME-Button, dort kriegt ihr übrigens auch Teilnahmebescheinigung für Fachpersonal. Dann werft uns doch bitte was in den Hut, um den Zusatzaufwand, den wir haben, abzubilden. Ja, ich glaube, damit habe ich alles, oder? Dann
ja,
würde ich sagen, schließen wir mit den Worten: Pin-Up-Dogs, don't panic.
Und immer zuerst den eigenen Puls fühlen.